Ich möchte über die Güte Gottes für 2022 sprechen. Und wenn ihr jetzt das schöne Bild da hinten gleich seht, dann werdet ihr bemerken, dass mein Regenbogen 7 Farben hat. So wie das Original ist. Wenn Wasser gebrochen wird von den vielen Hunderten und Tausenden von Linsen, wenn Licht gebrochen wird durch die Hunderten und Tausenden von Linsen des Wassers, dann kommen diese Farben bei raus. Da ich vom Beruf Optiker bin, weiß ich, wie er funktioniert, der Regenbogen. Denn wir haben ihn erforscht mit Spektralgeräte und geguckt, welche Farben zu welchem Element gehören in der Sonne. Also das ist festgelegt. Das, was die Sonne ausstrahlt, ist eher so als alles andere. Und ich glaube, dass dieser Zeichen des Regenbogens ist das Zeichen der Treue Gottes an die Menschheit. Und ich glaube, dass uns das dieses Jahr wieder gilt. Und dass die Güte Gottes auch für 2022 besteht, für uns alle. Und das Tolle an der Güte ist, die Güte ist Gottes Methode, Menschen zum Umkehren zu bringen. Nicht die Prügel, sondern die Güte. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr bringen soll? Weil Gott versucht uns durch seine Güte zum Hinwenden zu ihm zu bringen, zum Umkehren. So anders ist Gott. Gott geht nicht durch die Straßen und macht die Leute platt. Sowas fällt er seinem Feind ein. Ich habe drei. Also der Titel von dieser Predigt ist ein bisschen kompliziert. Da heißt es, dieser Titel heißt, willst du mit uns gehen? Wir gehen mit dir. Wohin sollen wir gehen? Scheinbar aus einem Dialog. Und dieser Dialog, der erste Satz stammt aus einer Frage des Moses. Mose fasziniert mich. Er fasziniert mich deswegen, wenn ich ihn anschaue, dann merke ich sofort, das war ein Mystiker. Das Wort haben wir jetzt drin. Mose war ein Mystiker. Warum? Er glaubte an den lebendigen Gott. Und der Punkt war, dieser Mann war ja erzogen worden mit allen Fähigkeiten und Wissen seiner damaligen Zeit. Er wurde erzogen an dem Hof, würden wir heute sagen, des Pharaos. Wie genau das stattgefunden hat, weiß heute keiner mehr so genau. Aber vermutlich war er hochgradig gebildet, weil man die männlichen nahestehend zum Pharao, die männlichen Vertreter, hat man eigentlich alle zum Pharao erzogen, weil man nicht wusste, wer von ihnen überlebt. Damals war Krankheit noch ein ganz anderer Faktor wie heute. Wir haben heute Angst, uns anzustecken. Damals hatte man Angst zu sterben. Es ist ein großer Unterschied. Dieses Sterben damals war so real, dass die Kindersterblichkeit über 50% lag. Und viele von den Leuten, die geboren wurden, die wurden nicht alt. Also von daher denken wir, damals wurde Mose ausgebildet an diesem Hof und er lernte die Sprachen seiner Zeit, er lernte die Technik und die Wissenschaft seiner Zeit. Und er wurde staatsmännisch erzogen, im Falle eines Falles, damit er Regierung übernehmen kann. Und dieser kluge Mann findet irgendwann mit seinem 40. Lebensjahr, also der hat schon mal 40 Jahre in diesem Zustand gelebt, was ja schon mal lang ist. Ja? Und dann findet er raus, dass es Lug und Trug ist, dass er nicht eigentlich der Sohn der Schwester vom Pharao ist, sondern dass er eigentlich der Sohn eines jüdischen Sklaven-Ehepaares ist. Und es verwandelt sich. Ich meine, vor kurzem war wieder die 10 Gebote mit Charles Heston da. Das ist für mich der Film. Nichts ist kitschiger als dieser Film, aber ich liebe ihn. Ich liebe diesen Kitsch. Der ist so, das ist schon so vorhersehbar. Der Kitsch, das ist schon wieder gut. Das ist schon nicht mehr kitschig dadurch. Ja. Aber da steht dann, da kann man gut, das kann man sich gut angucken, dann sieht man das. Und dieser Moses, der kriegt raus, dass er Jude ist und entscheidet sich dagegen, was zu tun. Gegen die Sklaverei seines Volkes. Und steht auf und macht es halt mit eigenen Methoden. Er haut jemanden um und er ist tot. Und dann muss er bei Nacht und Nebel fliehen und kriegt dafür 40 Jahre Knast in der Wüste, hinter Schafen. Also wenn mal jemand Schafe gehütet hat in der Wüste, weiß er, was das bedeutet. Also das gehört nicht zum prickelnden Gesellschaftsleben. Und jemanden, der vorher dermaßen im Zentrum des Geschehens ist, in die Wüste zu schicken, also man schickt dich in die Wüste, ist ja heute noch ein geflügeltes Wort, ja, der wurde in die Wüste geschickt, weil er versucht hat, etwas von Gottes Willen mit eigenen Kräften zu tun. Okay, ich glaube, die Nachricht ist angekommen. Okay, und dann die letzten 40 Jahre seines Lebens, damit hat er schon viel länger gelebt als die meisten von uns, liegt vielleicht an der guten Ernährung in den ersten 40 Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall, hauptsächlich an der Güte Gottes natürlich, aber die letzten 40 Jahre ist er damit beschäftigt, ein Volk aus der Gefangenschaft Ägyptens zu führen, durch eine Wüste, die er mittlerweile wie seine Hosentasche kennt, und wo er weiß, wie man eine Herde durch die Wüste kriegt. Also er hat genau gelernt, was er lernen musste. Wie kriege ich, ihr wisst ja, ein Mensch ist intelligent, eine Menge von nicht. Die gleichen eher den Schafen. Also er führt dieses Volk dadurch und er kommt, übrigens das Zitat stammt nicht von mir, das war ein Philosoph, der das gesagt hat. Nicht? Also, er kommt da in der Wüste. Und in der Wüste gibt es diesen Moment, nachdem sie durchs Rote Meer marschiert sind, Riesensensation, kein Mensch hat vorher sowas gesehen, Wahnsinnsgeschichte, ja, so wie in diesem Hollywood-Film, rechts und links das Wasser und die gehen da unten durch, nicht? Also, und dann kommen die auf der anderen Seite an und dann gehen sie zum Berg Gottes. Und dieser Berg Gottes, dort geht Mose drauf und ist dann mal für 40 Tage weg. Und das besorgt das Volk etwas, weil ihr Führer ohne Proviant noch länger, also ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall ganz lange weg. Und alle dachten, der ist tot. Weil der Berg da oben galt als gefährlich, da hat es auch immer gegrummelt und immer, was weiß ich. Und dann war er weg. In Wirklichkeit aber erlebt der Gott in einer Qualität, wie sich jeder von uns das wünschen würde. Denn er sieht Gott in einer Art und Weise vor sich, dass er ihn so tief wahrnimmt, dass Gott ihm seine 10 Gebote anvertrauen kann. Unterdessen, das Volk Israel feiert eine Party, weil die denken, der Chef ist weg, jetzt machen wir, was wir wollen. Und fangen an, haben ein goldenes Kalb da aufgebaut und fangen an zu tanzen und zu springen und wollen wieder zurück nach Ägypten. Weil sie dachten, die Wüste ist schlecht, wer will schon in der Wüste leben, wir gehen lieber nach Ägypten zurück, da gibt es wenigstens was zu essen, wenn auch die Lebensumstände schlecht sind. Der Punkt ist, und ich will gar nicht auf diese Geschichte zu tief eingehen und die Einzelheiten erklären, da kann man viel erklären. Aber was dann passiert ist, Gott kriegt das natürlich mit und sagt, geh mal runter, dein Volk ist voll daneben. Und Mose geht runter und sieht es, und nimmt die gerade von Gott gegebenen 10 Gebote und haut sie, also ob der Emotionen hat, ist hiermit beantwortet, haut sie mit Gewalt auf den Boden und sie sind kaputt. Also das ist schon ein starkes Stück, da gibt dir Gott was und du haust es gegen die Wand, weil du dich so über das Volk ärgerst. Wisst ihr, das haben einige Leiter auf dieser Welt schon getan, haben das, was Gott ihnen anvertraut hat, auf den Boden gehauen vor Zorn über die Christen und haben verloren, was Gott ihnen gegeben hat. Das möge uns dieses Jahr nicht passieren. Und dann spricht er mit Gott, es wird alles bereinigt, also es gibt eine sogenannte Säuberungsaktion und so weiter, muss ich jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall räumt Gott auf in dem Volk. Und dann kommt es zu diesem Gespräch. Und der Herr redete zu Mose, geh und zieh hinauf von hier, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deine Nachkommen werde ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden Und die Kanaaniter, die Amoriter und die Hethiter und die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter vertreiben. In dem Vers erscheint uns, ich meine, hey, Gott sagt zu dir, im Jahr 2022, da werde ich dir einen Engel zur Seite stellen und ich werde deine Verheißungen erfüllen und ich werde alle, die dagegen sind, werde ich ausräuchern, ausrotten, wegschaffen und du wirst sehen, dass ich meine Verheißung an dir halte. Ich schicke dir einen Engel. Wie viele von euch wären hochbegeistert? Das Schlimme ist daran, ihr seid nicht on vogue. Ihr habt gerade daneben getappt. Mose war überhaupt nicht begeistert. Mose, der sagte nämlich Folgendes. Er sagte, ohne dich werden wir nicht von hier weggehen. Gott, du kannst mir 10 Engel schicken, 1000 Engel schicken. Ohne dich, ohne dein Angesicht will ich nirgendwo hingehen. Und er sprach, mein Angesicht, Gott antwortete ihn auf die Bitte und er sprach, mein Angesicht wird hin mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und Mose sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht von hier weg. Das Angesicht Gottes, das er geschaut hatte auf dem Berg, war ihm wichtiger als die Erfüllung seiner Verheißungen. Mose wollte lieber stehen bleiben und bei Gott bleiben, als dass Gott ihn einem Engel schickt und er mit dem Engel weiterläuft. Das ist schon heiß. Und ich glaube, dass das was zeigt von dem, worum es geht. Ganz viele Leute wollen Vollmacht, wollen Kraft, wollen Stärke und wir werden die Wunder entfesseln, wir werden die großen Dinge tun für den Herrn. Und glaubt mir, ich will das auch. Aber ich tausche es nicht ein gegen das Angesicht Gottes. Ich will sein Angesicht sehen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, ich will lieber Elia sein als Elisa. Weil Elia war auch so ein Mann, der das Angesicht Gottes sah. Und Elisa war, sein Nachfolger, war ein Mann, der die doppelte Kraft wollte. Ich will nicht die doppelte Kraft, sondern ich will das Angesicht Gottes haben. Und dann geht es Mose gar nicht weit genug. Mose sagt dann zu ihm, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Mose, der hat schon so viel Gottesoffenbarungen hinter sich. Was hat der gesehen? Er hat den brennenden Dornbusch gesehen. Er hat gesehen die Wunder, die Gott in Ägypten getan. Er hat gesehen, wie Gott sie versorgt hat. Er hat Versorgungswunder eins nach dem anderen gehabt. Er hat miterlebt, wie Gott kam und hat ihm gesagt, mach deinen Stock da drüber übers Meer. Und wupp, das Ding ging auseinander und die sind trockenen Fußes immerhin durch das 125 Meter tiefe Meer an der Stelle marschiert. Wie, weiß ich nicht, aber sie haben es geschafft. Und sensationell, was er gesehen hat. Und jetzt sagt Mose, Gott, ich will dein Angesicht sehen. Aber das reicht mir noch nicht. Ich will auch deine Herrlichkeit sehen. Ich will nicht nur dein Angesicht sehen. Ich will alles von dir sehen. Ich will das sehen, was du tust. Ich will sehen, wie du bist. Ich will. Und da betet er auch in dem Zusammenhang, Herr, lehre mich deine Wege, auf dass ich erkenne, wer du bist. Mose wollte Gott. Alles, was er von ihm kriegen konnte. Er hatte Sehnsucht, mit Gott unterwegs zu sein. Das Angesicht Gottes suchen und seine Herrlichkeit erwarten, das wünsche ich uns für dieses Jahr. dass wir das Angesicht Gottes suchen und seine Herrlichkeit erwarten. Denn Gott wartet auf Menschen, die das wirklich wollen. Gott guckt ganz genau hin. Manchmal sind wir wie Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Manchmal macht man ja Kinder mit so gestaffelten Geschenken, ne? Und dann schenkt man das Erste, das ist ein Bahnhof von der Eisenbahn. Und das Kind, Bahnhof, packt's aus, freut sich. Und dann schiebst du ihm ein viel größeres Geschenk hinterher und das Kind ignoriert dich schon, weil es mit dem Bahnhof spielt. Dabei steckt da die Eisenbahn drin, die zu dem Bahnhof gehört. So ist es mit Gott. Gott hat was viel Größeres für uns bereit, seine Herrlichkeit. Und er will nicht nur, dass wir fasziniert sind von ihm, sondern dass wir ihn wirklich erkennen, wie er ist. Dass wir in seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit leben in diesem Jahr. Ich persönlich glaube, dass 2022, das möchte ich mal so prophetisch aussprechen, ein Jahr des Gebetes wird. Ich glaube, dass dieses Jahr 2022 so wichtig sein wird, dass wir Gottes Angesicht suchen und dass wir mit ihm sprechen und dass wir beten, dass wir unsere Gebete vor ihm laut aussprechen. Weil die Welt wird so bedürftig sein, dass es die Männer und Frauen braucht, die ernsthaft glauben, dass ihr Gebet die Welt verändern kann. Und deswegen möchte ich uns einladen, auch jetzt zu beten. Wenn du dem Satz beipflichten möchtest, für dich persönlich, würde ich jetzt dich bitten, einen kurzen Moment werde ich nichts sagen, auch hier zu Hause. Ich werde nichts sagen. Nehmt euch mal kurz Zeit. Was wollt ihr von Gott? Und betet das mal für euer Leben. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Satz. Wir gehen mit dir. Den hat Josua gesprochen. Die Geschichte war folgendes: Josua, der Nachfolger von Mose, der zieht mit dem Volk Israel durchs ganze Land. Und sie erobern eine Stadt nach der anderen und er teilt das Erbe aus unter den 12 Stämmen Israels. Und wie sie fertig sind mit all dem, soweit er eben das machen sollte, da kommt es zu dieser Situation, wo er mit dem Volk Israel spricht, in Josua 24, Vers 15. Da sagt er: Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diesen großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter den Völkern, durch die wir gezogen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Land wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Aus der Geschichte heraus von Israel lernen wir, dass dieser gute Vorsatz leider nicht so furchtbar lange gehalten hat. Josua und sein Haus, ja, die haben den Herrn gedient, aber der Rest des Volkes kehrte relativ bald entweder zu den alten Göttern in Ägypten, ja, das sind die versklavenden Mächte, die unser Leben unter Kontrolle bringen, oder zu den Göttern der Amoriter, das sind die Götter des Erfolgs, der Schönheit, des guten Lebens. Zu welchen wollen wir gehören dieses Jahr? Welche Götter sollen unsere Zeit haben? Welche Götter sollen unser Leben bestimmen dieses Jahr? Oder wollen wir dem lebendigen Gott mit unserer Familie folgen? Ich aber und mein Haus werden dem Herrn dienen. Daraus leitet sich die Antwort ab. Das Reich Gottes an die erste Stelle stellen. Denn genau darin wird es sichtbar, ob wir das Reich Gottes, das, was der Wille Gottes ist, für uns, für die Gemeinde und diese Welt, ob wir das an die erste Stelle stellen, das zeigt, welchen Gott wir dienen. Es gibt eine ganz einfache Faustformel. Zeig mir, wo dein Geld hingeht und deine Zeit. Und ich sag dir, welchem Gott du dienst. Und das ist wirklich, so ist es. Und es gibt ganz viele Leute, die 1.225.000 Ausreden haben, warum sie Gottes Reich nicht priorisieren. Und das kannst du so machen. So wie Josua sagt, wählt selber, welchen Göttern ihr diesem Jahr dienen wollt. Ich, meine Frau und hoffentlich mein ganzes Haus, wir haben uns entschlossen, wir dienen dem Herrn. Und das ist eine Entscheidung, die man fällt und die man lebt. Und diese Entscheidung musst du vermutlich Tag für Tag, Woche für Woche fällen. Eins kann ich euch sagen, Jesus hat sein Leben für euch gegeben und ihr habt es angenommen, ihr seid gerettet. Aber viele der Plagen unter den Christen, viele der Plagen, Ängste und Befürchtungen, unter denen Christen leben und die das Bild so sehr verzerren vom Leib Jesu, viele dieser Plagen kommen von den alten Göttern Ägyptens oder den neuen Göttern der Amoriter, die in deinem Leben die Hölle entfesseln, obwohl Gott den Himmel für dich bereithält. Auch hier möchte ich uns eine Zeit geben, jetzt mit Gott zu reden und ihm zu sagen, was wir wählen. Und man kann ihn bitten, Herr, hilf mir. Ich kann nicht von mir aus sagen, dass ich den lauten Spruch, den ich eben abgelassen habe, dass ich den durch meine eigene Kraft aufrechterhalten kann. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, bis ich zum ersten Mal wieder feststelle, dass sich fremde Götter in meinem Leben eingeschlichen haben. Aber ich kann Gott darum bitten, dass er mich darauf aufmerksam macht. Ich kann Gott darum bitten, mich festzuhalten. Und ich kann Gott darum bitten, mir immer wieder neue Kraft zu geben, diesen Entschluss, ihm zu folgen, wieder umzusetzen. Nehmt bitte Zeit kurz für euch. Dieser Gottesdienst ist für euch, für sonst niemanden. Für euch, für dich persönlich und natürlich für Gott. Jetzt komme ich zu meiner dritten Frage. Wohin sollen wir gehen? Diese Frage, die ist von Petrus im Neuen Testament. Als Jesus mal was gesagt hat, was allen gestunken hat, also seine ganzen Zuhörer. Also stell dir vor, du sagst etwas, du predigst etwas und plötzlich gucken dich alle Augen an und sind zutiefst entsetzt, was da gerade aus deinem Mund gekommen ist. Das hat Jesus erlebt. In dem Moment, wo er gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der muss mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Das war für die Juden ein tiefer Griff ins Klo. Die haben ihn angeguckt und haben gesagt, das steht auch in der Bibel drin, das ist eine harte Rede, wer kann sie ertragen? Und das heißt, dass selbst von denen, die große Gruppe, die um Jesus war, die Leute, die mit ihm schon Zeichen und Wunder gesehen haben, es heißt dort, von diesem Moment an gingen viele nicht mehr mit ihm mit, wegen dieses Satzes. Er hat ihre religiöse Vorstellung mit 150 Sachen an den Baum gefahren. Da war nichts mehr übrig. Nur noch Scherben. Das hat einfach alles gesprengt, was sie sich religiös vorstellen konnten. Und dann wendet sich Jesus um und sagt zu seinen 12 Jüngern, sagt, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Nach dem Motto, wir haben eine breite Eingangstür und eine breite Ausgangstür. Wenn du nicht mitmachen willst, beeil dich, bevor die Tür zugeht. Ja, also Jesus ist nicht ängstlich. Jesus sagt einfach, okay, Jungs, ihr habt es gehört. Wollt ihr gehen? Und Petrus macht sich zum, also ich liebe ja Petrus. Petrus sagt immer das, was alle anderen sich nicht trauen. Ja? Das ist ja gar nicht so, dass die anderen nicht die Gedanken im Kopf haben. Die hatten schlimmere Gedanken im Kopf, aber der hat sie ausgesprochen. Das macht die Sache nicht besser, aber in dem Fall schon. Und er sagt, Johannes 6, 67 bis 69, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus sagt, ich glaube ja nicht, dass der mehr verstanden hat als die anderen. Der sagt aber, was gibt es denn für eine Alternative zu dir, Jesus? Wir haben doch das alles miterlebt. Wir wissen doch, wer du bist, Jesus. Wohin sollen wir gehen? Jesus, du bist absolut alternativlos. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass Gott dich gesandt hat. Und selbst wenn du sowas sagst, was wir nicht verstehen, stell dir vor, Gott sagt zu dir, geh in irgendein Land und mach Barbecue mit deinem Kind. So passiert zu Abraham. Ich sage das so, damit Kinder auch zuhören können. Schlimme Sache. Stell dir vor, Gott sagt irgendwas zu dir, was dir überhaupt nicht in den Kram passt, wo du sagst, wie kann er nur sagen zu mir das? Und du hast große Lust, Jesus den Rücken zu kehren. Und dabei, was wir heute als Leser wissen, hat Jesus in dem Vers einfach nur sein Abendmahl angekündigt, einfach nur das Abendmahl des Herrn angekündigt, nämlich, dass er bereit ist, sein Leben für uns zu geben. Das war eigentlich die beste Botschaft, die die Welt jemals hören konnte. Und die wurde so verkannt. So ist das ganz häufig, wenn Gott zu uns redet, dass wir im ersten Moment gar nicht verstehen, dass er immer aus Liebe handelt und dass, was er sagt, immer gut ist und kein Blödsinn. Und deswegen möchte ich uns einladen, ganz neu, Jesu Worte des ewigen Lebens zu folgen. Nämlich die Worte, die er spricht, die sind Leben. Und manchmal sind die Worte toll. Also wenn Gott sagt, hey Reinhard, du wirst dieses Jahr einen super Urlaub haben. Übrigens, ich habe auch vor, dir ein neues Auto zu schenken, ein bisschen größer als das jetzt, ein bisschen schneller. Und außerdem, übrigens, ich habe da noch eine Summe Geld übrig für dich. Und dann sagt sie, yes Gott, dein Wille, der ist sowas von cool. Und dann sagt Gott, ja und genau das habe ich dir gegeben, damit du es verschenkst. Und schon ist der Wille Gottes plötzlich nicht mehr cool. Geht doch so schnell, nicht? Dass wir etwas hören von Gott und dann macht es uns keinen Spaß. Und genau da zeigt sich aus, ob wir wirklich glauben, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Genau da stellt sich heraus, ob wir bereit sind, dieses Jahr ihm wirklich zu folgen. Ich möchte einladen, je länger du mit Jesus gehst, umso mehr stellst du fest, dieser Gott, dieser Herr, der ist einfach nur gut. Und ganz ehrlich, dieser Gott, dem wir dienen, der durch Jesus Christus sichtbar wurde, der ist so gut, dass das Wort gut eigentlich nicht beschreibt, was er ist, sondern gut und 1000 Meilen weiter, das ist das, was Gott ist. Super, 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 super gut. Und dieser super gute Gott, der hat immer im Zentrum seine Liebe zu uns. Und er wird dir keinen Blödsinn aufdrücken, selbst wenn du es im ersten Moment 0,0 verstehst. Wir dürfen lernen, Vertrauen zu ihm zu haben. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir dieses Jahr bereit sind, Jesus zu bitten, dass er zu uns spricht und dann den Worten des ewigen Lebens zu folgen. Und ich möchte wieder eine Zeit des Gebetes euch einladen, wo ihr mit Jesus darüber sprecht. Sag ihm doch mal, was du darüber denkst. Wir haben Gott eben gebeten, dass er im Jahr 2022, da haben wir diese drei Dinge mit ihm besprochen. Gott, dass wir das Angesicht Gottes suchen und seine Herrlichkeit erwarten, dass das Reich Gottes an die erste Stelle, dass wir das Reich Gottes an die erste Stelle stellen und dass wir Jesu Wort des ewigen Lebens folgen. Und das sind die drei Antwortsätze auf die drei Fragestellungen des Predigtthemas. Und ich finde eigentlich, wenn man schon gute Vorsätze sich macht, wofür ich sehr bin, wenn sie ernst gemeint sind, wären das doch drei hervorragende geistliche Vorsätze. Und aus Vorsätzen, das ist das Geheimnis, aus Vorsätzen kann geistliche Realität werden. Und wer hilft uns dabei, ist es der Heilige Geist, durch den wir das nämlich können. Und weil der Heilige Geist uns helfen wird, werden wir erleben, dass das nicht nur Vorsätze sind, sondern dass das Ausdruck unseres geistlichen Lebens 2022 sein wird. Amen. Einen Vorsatz kann eine Person vielleicht hier im Raum oder zwei oder drei jetzt schon umsetzen. nämlich die, Jesus Christus in dein Herz aufzunehmen. Wenn du hier in dieser Mitte sitzt und du hast es heute gehört und du hast auch gespürt, dass es ernst ist, aber du hast nie eine konkrete Entscheidung für Jesus getroffen, dann möchte ich dich jetzt einladen, egal wo du bist, dass du kurz deine Hand hebst. Ich werde beten jetzt und danach werde ich fragen. Und wenn du Jesus dein Leben noch nicht bewusst öffentlich gegeben hast, dann tu es bitte jetzt. Damit setzt du schon eine der Umsätze um, weil nämlich Jesus gesagt hat, dass wir mit dem Mund bekennen sollen und dass wir dadurch gerettet werden. Jesus, ich danke dir für dein Angebot und ich danke dir, dass du ein meine Worte sind zu mickrig, um auszudrücken, wie wundervoll du bist. Du bist noch viel wundervoller. Und ich bitte dich einfach, wenn hier Menschen sind, die eine Entscheidung treffen müssen, dann gib ihnen den Mut dazu und die Kraft. Und gib ihnen das Brennende ins Herz, dass sie es spüren. Amen. Wenn du hier bist und hast Jesus dein Leben nicht gegeben, aber du willst es tun, dann heb bitte jetzt die Hand. Das ist die beste Entscheidung, die du am Anfang eines Jahres treffen kannst. Ich möchte auch die zu Hause einladen. Nur weil er dort am Fernseher sitzt, heißt das nicht, dass ihr das nicht tun dürft. Sondern wenn es dich betrifft und du das wirklich willst, dann heb deine Hand dort alleine vom Fernseher. Denn ich weiß, ich kenne da jemanden, der zuschaut. Ich kenne da jemanden, der dich sieht, der lebendige Gott. Und Vater, ich bitte dich um deinen Segen für alle, die sich jetzt entschieden haben. Ich bitte dich, Herr, dass du sie herausholst aus dem alten Leben und hineintust in dein neues Leben der Verheißungen. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Gut. Ihr merkt schon mich, ich liebe die Moses und Josuas und Petruses in der Bibel, weil die sind sowas von klasse. Und wir wollen uns ihnen anschließen. Und wir wollen dieses Jahr erleben. Das wird ein herausragendes Jahr. Es wird ein Jahr der Güte Gottes, der Freundlichkeit Gottes, der Barmherzigkeit Gottes. Und wir werden Zeichen und Wunder sehen. Und wir werden uns freuen wie Bolle über alles, was Gott tut. Bolle ist ein Berliner Begriff, heißt, ich weiß nicht, was man da als Pfälzer einsetzt.